Ihr habt vielleicht dieses schöne Lesezeichen entdeckt auf euren Plätzen. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Soll uns so ein bisschen in diese Predigtreihe mit hineinnehmen. Die ganzen Themen, die anstehen, dass ihr wisst, wann gepredigt wird und wer da spricht. Und da seht ihr, heute ist eigentlich das Thema überschrieben mit treu. Habt ihr euch vielleicht gewundert? Aha, habt ihr Fehler gemacht hier, ja? Wir haben es nochmal abgeändert. In dem Zuschnitt des Predigttextes bin ich immer noch in den Seligpreisungen und nicht nur am Ende der Seligpreisung, wie wir sehen werden. So haben wir das nochmal abgeändert in Glücklich 2. Also die Fortsetzung von letztem Mal ist immer noch da. Wir haben das letzte Mal angefangen, über diese Predigtreihe zu sprechen, über die Bergpredigt, über die Seligpreisung. Wir haben gesagt, die Bergpredigt ist letztendlich sowas wie eine Verfassung, ein Grundgesetz, was Jesus, der König des Reiches Gottes, seinen Leuten geben möchte, wo er eine Kultur beschreibt, die gelebt werden soll in seinem Reich. Wenn du letzte Woche nicht da warst, dann lade ich dich herzlich ein, hör die Predigt doch nach, weil da auch einige grundlegende Sachen gesagt wurden, die auch ganz hilfreich sind für das ganze Verständnis der Bergpredigt und auch für die Seligpreisung. Letzte Woche haben wir mit den ersten vier Seligpreisungen gestartet und da wollen wir heute Fortsetzung machen. Ich lese aber nochmal den gesamten Abschnitt, damit wir da alle im Bilde sind. Aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Jesus sagte: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir eintauchen dürfen in dein Wort. Du hast diese Worte vor 2000 Jahren gepredigt zu Menschen, die Hunger hatten nach dir. Und wir sind heute Morgen hier und wir hören deine Worte und wir haben auch Hunger nach dir. Und wir wollen deine Kultur entdecken. Wir wollen das Leben, was du auf dem Herzen hast. So bete ich darum, dass du uns dein Wort aufschließt durch deinen Heiligen Geist, dass du hineinredest in unsere Lebenssituation und dass du uns da abholst, wo wir stehen. Wir beten, dass du uns veränderst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns immer mehr in deine Kultur hineinziehst. Danke, Herr, dass du uns siehst mit deinen Augen der Liebe und Gnade auch heute Morgen. Amen. Amen. Nochmal zur Erinnerung, weil es wichtig ist auch für die Seligpreisung, die wir heute anschauen. Wir haben dieses Wort glücklich oder glücklich zu preisen sind die. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen anders als dieses Wort glücklich, wie wir das immer verstehen. Ja, wir denken, wir sind glücklich, wenn wir uns glücklich fühlen. Wenn wir irgendwie gut drauf sind, ja, dann sind wir so happy und dann macht das irgendwie was mit uns. Und dann haben wir auch einen Grund, glücklich zu sein, weil wir ganz viele Sachen vielleicht haben, die toll sind. Und wenn jetzt Jesus hier davon spricht, glücklich zu preisen sind die, dann hat das nicht so sehr was damit zu tun, dass die Leute sich auch dann so glücklich fühlen, sondern es hat mehr was damit zu tun, dass es ein objektiver Blick auf diese Menschen ist, von Gottes Seite her, von einer geistlichen Sicht, wo Gott und Jesus, wo sie über diese Menschen aussprechen, diese Menschen sind die Gesegneten. Diese Menschen sind die, die glücklich zu preisen sind, aus dem und dem Grund. Ob die sich jetzt auch wirklich so happy fühlen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber sie sind glücklich zu preisen aus bestimmten Gründen, weil sie etwas von Gott verstanden haben, weil sie in Gottes Kultur leben und weil sie letztendlich auch Segen erleben, der sich aber vielleicht an ganz anderen Punkten festmacht, als an den Punkten, wo wir normalerweise Glück definieren würden. Das ist, glaube ich, wichtig, nochmal festzuhalten. Die Seligpreisungen beschreiben so den Charakter eines Jesus-Nachfolgers, wie Jesus sich die Menschen wünscht, die ihm nachfolgen. Da zeichnet er dieses Bild von diesen 8 bzw. 9 Seligpreisungen und tippt da Themen an und sagt, hey, liebe Nachfolger, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann ist das die Kultur, dann sind das die Kennzeichen, die euch ausmachen sollen. Dann lasst euch umformen in dieses Bild und das wird etwas mit euch machen in eurem Innersten. Und dann noch der eine Punkt, dass diese Seligpreisungen nicht ein Vertrösten sind auf die Zukunft. Also hier auf der Erde, da sollt ihr so und so sein, damit ihr dann irgendwann in der Ewigkeit diese Segnung erfahrt und alles schieben wir in die Zukunft. Sondern das ist nicht gemeint, sondern es hat immer diese Komponente, wenn wir mit Jesus leben, in dieser Kultur, in dieser Art und Weise, dann werden wir schon hier in unserem Leben Gesegnete sein. Und werden diesen Segen so erleben, wie es hier beschrieben wird, aber noch nicht in Vollkommenheit. Die Vollkommenheit wird in der Ewigkeit sichtbar werden. Dieses Spannungsfeld, das schon jetzt etwas da ist von dem, was Gott uns geben möchte, aber dass wir es dann auch erst in der Vergangenheit ganz erleben werden. Aber es geht nicht um ein Vertrösten. Okay, lass uns mal einsteigen. Wir haben heute diese zweite Hälfte von Seligpreisung vor und wir starten mit der Seligpreisung, glücklich zu preisen, sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Beim Lesen der Evangelien fällt auf, an ganz, ganz vielen Punkten, dass Jesus selbst voller Barmherzigkeit ist und war in seinem irdischen Leben. Dass er von der Not der Menschen angesprochen war und dass es ihn berührt hat, dass es sein Herz berührt hat und dass es ihn umgetrieben hat innerlich. Er konnte an der Not der Menschen nicht einfach so hartherzig vorbeigehen, sondern er war berührt und diese Berührung in seinem Herzen löste auch etwas ganz Praktisches aus, einen Impuls und er hat etwas getan gegen diese Not der Menschen. Er wollte aktiv werden. Dieses Wort Barmherzigkeit, jetzt vom Deutschen her, eigentlich sehr schön, heißt ja mehr oder weniger ein Herz für die Armen haben. Und arm heißt es jetzt nicht nur die materiell Armen, sondern auch die Notleidenden. Ein Herz für andere haben, die irgendeine Art von Not haben. Letztendlich Mitgefühl haben, auch Verständnis mitbringen und sich ruhig mal in die Lebenssituation einer Person hinein empfinden, hineindenken, hineinfühlen, die diese Not hat. Man kann ja auch ganz, ich sag mal ganz kognitiv vom Kopf gesteuert an diese Sache herangehen und sagen, naja gut, der ist arm dran und der tut mir irgendwie leid, weil der kommt vielleicht jetzt mit seinem Leben nicht so gut klar. Und man hakt das auf der Verstandesebene irgendwie ab. Und das ist eigentlich nicht das, was Barmherzigkeit meint. Das ist zu wenig. Barmherzigkeit greift tiefer. Barmherzigkeit meint, dass ich nicht nur von meinem Verstand weiß, da ist jetzt eine Not und so, sondern ich fühle mich ein in die Person, die Not hat, die krank ist, die Schwierigkeiten durchmacht. Und ich identifiziere mich mit dieser Person. Und ich leide mit dieser Person. Das heißt, ich komme nicht von oben herab und sage, ach du Armer, ja, schade, dass es dir so schlecht geht, ne, und was kann ich jetzt für dich tun? Sondern ich komme auf eine Ebene. Ich setze mich daneben und wir sehen uns Auge in Auge an und wie ich versuche zu verstehen, warum die Person so empfindet und was sie auch durchmacht. Und das ist eine ganz andere Beziehungsebene, wenn man so unterwegs ist und dieses Herz wirklich mitbringt für diese Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie einem selbst. Also ich bin praktisch mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem Herzen ganz bei dem anderen und lasse mich ganz auf seine Situation ein. Ich bin nicht bei mir. Ich bin nicht mit mir selbst beschäftigt und auch nicht mit meinen Gedanken, mit meinen Urteilen vielleicht auch, warum jetzt diese Person so und so ist. Und warum sie das jetzt durchmacht. Sondern ich bin bei der Person. Und ich versuche herauszufinden, hey, wie geht's dir? Und was beschäftigt dich? Und wo brauchst du Hilfe? Was kann ich dir geben? Ich bin nicht bei mir. Und Jesus hat genau das gemacht. Er hat Leute nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt und dann hat er die da reingepackt und die Schublade zugemacht und gesagt, ja, die sind halt so und so, sondern er ist jedem Menschen begegnet auf dieser Augenhöhe und hat sich erniedrigt als der Sohn Gottes und hat mit ihnen Kontakt aufgenommen, hat sich hineingefühlt und ist ihnen begegnet in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, die dann auch tatkräftig wurde. Jesus identifizierte sich mit diesen Menschen. Und letztendlich identifizierte sich Jesus ja mit uns allen. Dass er überhaupt auf diese Erde gekommen ist, vom Himmel herab, auf unsere Augenhöhe, entspringt dem barmherzigen Wesen Gottes. Er hat sich eingefühlt, er hat sich mit uns identifiziert. Er ist nicht bei sich geblieben, hätte genug zu tun gehabt, ja, hätte genug Sachen machen können, sondern er ist zu uns gekommen, weil wir Notleidende sind. Und weil wir Bedürftige sind. Und er hat tatkräftig etwas dagegen getan. In dieser Barmherzigkeit spiegelt Jesus letztendlich die Barmherzigkeit Gottes wider. Klar, wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Jesus und der Vater sind eins. Das heißt, Gott, der Vater, hat ein Herz für die Armen, hat ein Herz für die Bedürftigen. Er hat dieses barmherzige Herz. Er ist das große Vorbild für Erbarmen und Barmherzigkeit. Und diese Art von Barmherzigkeit, die er selbst vorgelebt hat, wünscht sich Jesus jetzt auch von seinen Nachfolgern, von all denjenigen, die mit ihm unterwegs sind, die sagen, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, du bist mein Herr, du bist mein König, ich möchte in dieser Kultur unterwegs sein, die du auch gelebt hast. Ich möchte dein Herz haben für die Armen, für die Benachteiligten. Und es reicht an diesem Punkt halt nicht, auch nur emotional irgendwie getoucht zu sein von der Not von anderen. Das ist gut, wenn es irgendwie da anfängt. Ja, Gefühle sind da auch gut und hilfreich. Aber manchmal, da sind wir emotional berührt und dann schütteln wir das auch wieder ab und gehen einfach weiter. Und diese Barmherzigkeit, die einen guten Anfang hatte, die wird nicht weitergeführt in praktische Taten, in praktische Umsetzungen. Das hat manchmal auch ganz praktische Gründe. Ja, man hat dann irgendwie Termine im Kopf, ja, oder man ist unter Stress, oder man ist dann wieder doch zu sehr bei sich und bei seinen kleinen Problemen, dass man sich gar nicht so sehr darauf einlässt, dass es jetzt in Taten umgemünzt werden könnte. Und Jesus möchte eine Barmherzigkeit bei seinen Nachfolgern, die anfängt im Herzen, aber die nicht auf der emotionalen Ebene stehen bleibt, sondern die letztendlich in praktische Hilfen mündet. Das gehört für ihn zusammen. Das ist das, was er selbst gelebt hat. Dass es weitergeht. Für Menschen, bei denen diese Barmherzigkeit irgendwie stehen bleibt, nur auf dieser Gefühlsebene, da würde ich jetzt mal behaupten, gilt diese Seligpreisung nicht. Weil es nicht Barmherzigkeit ist, die gelebt wird. Die kommt ja gar nicht an bei dem anderen. Die fängt emotional bei mir an, da bleibt sie auch stehen. Die Barmherzigkeit, die soll weitergehen zu den Menschen, die sie brauchen. Barmherzigkeit üben und christlicher Glaube gehören zusammen, Hand in Hand. Das kann man gar nicht trennen. Das ist Kennzeichen, ein ganz, ganz großes Kennzeichen für unseren Glauben, dass Christen Menschen sein sollen, die barmherzig sind mit anderen. Es ist also keine bloße Option, ja, für manche, wo man sagt, naja gut, also der hat die Gabe der Barmherzigkeit, so, das ist sein Part und ich, das ist nicht mein Ding. Wir können diese Seligpreisung nicht auseinander dividieren, sondern es zeichnet ein komplettes Bild, wo wir alle unterwegs sein sollen und wo wir alle uns hineinziehen lassen sollen in diese Kultur. Und die Verheißung ist für diese Seligpreisung oder in dieser Seligpreisung, die Barmherzigen werden Erbarmen finden. Das heißt, wenn ich selbst barmherzig bin, dann darf ich erwarten, dass mein himmlischer Vater mir gegenüber auch barmherzig ist. Es gibt diesen anderen Vergleich, nur diejenigen, die anderen Menschen vergeben, werden selbst Vergebung erfahren. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang, ja, in der geistlichen Welt, wo Gott uns hineinziehen möchte, um zu sagen, investiert euch, gebt das weiter, was ihr empfangen habt, macht da nicht einen Cut, denkt nicht nur an euch selbst, sondern reicht das weiter, was ihr mit Gott erfahren habt, damit dann nicht irgendwas in Unordnung kommt und Gott dann auch nicht so an euch wirken kann, wie er es gerne möchte, weil ihr da irgendwie so einen Cut macht und Barmherzigkeit eben nicht weiterreicht. Frag dich doch mal, wo gehst du mit anderen Menschen unbarmherzig um? Wo gehst du mit anderen Menschen unbarmherzig um? Vielleicht, weil du zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist, mit deinem eigenen Denken, mit deinem eigenen Erfahrungshorizont. Wo verurteilst oder beurteilst du Leute so ein bisschen von oben herab und bist nicht auf ihrer Ebene, fühlst dich nicht in sie hinein? Oder was hält uns davon ab, barmherzig zu sein? Was hält uns davon ab, barmherzig zu sein? Ist es vielleicht manchmal die Angst, auch Gefühle zuzulassen? Ist es die Angst, wenn man jetzt die Geschichte wirklich hört und wirklich nah an den Personen dran ist, dass da etwas in uns entstehen könnte, was emotional ist und wo man dann auch mit den Personen vielleicht mitweint und mit in dieser Not, in dieser Last drin ist und mitträgt? Aber man will ja vielleicht gar nicht so sehr mittragen, weil man ja mit seinem eigenen Leben so viel beschäftigt ist. Und deswegen hält man da ein bisschen Abstand. Oder ist es die Angst, vielleicht auch dann der Überforderung, dass man denkt, also wenn ich da jetzt zu nah dran bin, dann macht das ja was mit mir und vielleicht kann ich das gar nicht mehr so handeln. Und vielleicht weiß ich auch gar nicht, was ich praktisch dann tun soll. Und deswegen ist man eher auf Abstand. Er möchte uns ermutigen, dass wir an diesem Punkt Wagnisse eingehen, dass wir sagen, ich möchte dieses barmherzige Herz haben wie Jesus, ich möchte bereit sein, mein Herz auch weiten zu lassen, auch auf die Gefahr hin, dass Emotionen da hochkommen, auch auf die Gefahr hin, dass ich überfordert mich fühle, aber wir sind unterwegs in den Spuren von Jesus und wir sind unterwegs mit dieser Seligpreisung, dass wir auch Barmherzigkeit und Erbarmen erfahren werden, wenn wir Barmherzigkeit üben werden. Die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Die Pharisäer zur damaligen Zeit, die hatten ein großes Interesse daran, rein zu sein. Die wollten von anderen Menschen wahrgenommen werden als diejenigen, die rein sind, die keine Fehler machen, die alles richtig machen. Und sie haben gesagt, sie halten sich an ihre Gesetze, an die Bestimmungen, an alles, was irgendwie in der Kultur und in der Religion des Judentums klar definiert ist. Da wollen sie sich nicht versündigen und nicht verschuldigen. Ja, sie wollen da einfach gut unterwegs sein und sie wollen sich an all das halten. Sie wollen alles richtig machen. Sie wollten die Tora kennen, also das Alte Testament, das wollten sie beherzigen, sie wollten gute Werke tun. Dazu gehörte dann auch, dass sie regelmäßig die Synagogengottesdienste besuchten, dass sie Almosen geben. Das waren so ihre Punkte, wo sie gesagt haben, hey, da zeigt sich die Reinheit, da zeigt sich, dass ich gut unterwegs bin in meinem frommen Leben. Und Jesus, er definiert in der Bergpredigt, und hier taucht es das erste Mal auf, aber wir werden in den nächsten Predigten immer mal wieder darauf Bezug nehmen, er definiert Reinheit jetzt neu. Er sagt, Reinheit ist nicht, dass von außen her alles stimmig ist und dass von außen her man überall einen Haken dahinter machen kann und dass man sagen kann, ja, aber hier, da und da, die sind doch gut und ich sehe nichts irgendwie Schlimmes so an ihrem Leben. Sondern Jesus sagt, der springende Punkt bei Reinheit ist nicht, was man außen sieht und nach außen trägt, sondern der springende Punkt ist, wie rein ist das Herz? Was ist denn mit dem Inneren? Und Herz meint das Innere des Menschen. Grundsätzlich, wie sieht's denn da aus? Die Pharisäer, die neigten nämlich dazu, dass sie nach außen hin Reinheit dargestellt haben und dass sie aber innerlich von ihrem Herzen her, da waren sie gar nicht so rein. Da waren sie ganz schön dunkel, ja. Und dann beschreibt Jesus das, dass die Pharisäer so sind wie getünchte Gräber, ja. Also nach außen ganz weiß. Kalkweiß angestrichen, wo alle sagen, Mensch, die sind ja rein, toll, 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 super. Und innen sind sie tot. Also dieser Punkt der Heuchelei, der wird da angegriffen und da geht Jesus rein. Also Jesus, er sagt, meine Nachfolger in meiner Kultur, in der Reich-Gottes-Kultur, da geht es zuallererst um dieses reine Herz, dass wir mit einem reinen Herz unterwegs sind. Und wenn wir mit einem reinen Herzen unterwegs sind, dann fließt aus diesem reinen Herzen, dann fließt da auch das Leben heraus und die Reinheit wird auch nach außen sichtbar. Das geht gar nicht anders, aber es fängt im Herzen an. Da, wo ich nur außen mein Leben anstreiche, ja, und Masken aufsetze, dass ich rein erscheinen möchte, aber das Herz nicht rein ist, da ist das eine tote Geschichte. Da passt das nicht. Es geht hier um die tiefsten Motive, es geht hier um die innersten Gedanken, es geht um die Haltung. Es geht nicht nur darum, dass wir das Richtige tun, sondern es geht darum, warum tun wir die Dinge, die wir tun. Welche Motive treiben uns denn an und sind die Motive rein, die dahinter stehen? Letztendlich geht es an diesem Punkt um Aufrichtigkeit in seinem Leben mit Gott, um Echtheit, um Transparenz, um eine Deckungsgleichheit. Ihr kennt das vielleicht aus der Mathematik, aus der Geometrie, wo es dann diese Dreiecke gab, ja, und dann hat man irgendwie geguckt, ja, sind diese Dreiecke deckungsgleich, passen die übereinander, haben die gleichen Winkel am richtigen Platz und die gleichen Schenkel, ne, Mathematiker, ja, Kongruenz, ja, so, und passt das zusammen oder sind die unterschiedlich? Und Jesus, er plädiert dafür, dass unser privates Leben und unser öffentliches Leben, dass diese beiden Leben, die müssen deckungsgleich sein. Und er sagt, das sind diejenigen, die ein reines Herz haben, wo das deckungsgleich ist. Und er möchte uns hineinziehen in diese Deckungsgleichheit unseres Lebens. Und das ist eine große Herausforderung. So. Aber da entsteht die Kraft und da ist die Power und da ist das Leben, was Gott uns geben möchte, wenn diese Dinge mehr und mehr zusammenpassen und sich nicht nur irgendwie überlappen, so an ein paar Punkten, sondern wenn es genau aufeinander passt. Wie definierst du Reinheit für dich? Was ist für dich ein reines Leben, wenn du mal so einfach so aus dem Bauch heraus das beantworten müsstest? Woran würdest du es festmachen? Würdest du mehr den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf dem äußeren Leben von Menschen legen und sagen, ja, also für mich heißt Reinheit das, Sachen, die man sichtbar sieht, die man benennen kann? Oder würdest du sagen, nein, eigentlich geht's mehr um Innerlichkeiten, um das, was innen drin ist? Und da sind wir unterschiedlich geprägt an unterschiedlichen Punkten. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Fokus von Jesus ist der innere Mensch. Der innere Mensch. Das macht's schwerer, weil man das gar nicht so genau beurteilen kann und weil jeder da auch für sich selbst diese Verantwortung trägt. Was ist denn in mir? Es ist viel leichter, von außen zu sagen, hier, das und das ist richtig und falsch. Aber Jesus, er hat den Fokus auf dem inneren Menschen, auf dem Herz. Beurteilst du den Grad der Reinheit schnell bei anderen? Vernachlässigst du vielleicht dieselbe Beurteilungen, was deine eigene Herzensreinheit angeht? Das ist nämlich auch viel leichter, ja. Es ist viel leichter zu sagen bei dem, hey, also der ist nicht so ganz rein, ja. Der lebt nicht so ganz klar mit Gott. Und dann bist du bei den anderen und bist nicht bei dir. Lass uns doch mal mehr auf unser eigenes Herz schauen und aufpassen. Und gucken, hey, wie rein bin ich denn eigentlich? Vielleicht habe ich das ganz gut raus, nach außen hin, dass ich da weiße Farbe immer nehmen kann und mich so ein bisschen betünchen kann, ja. Das kann man auch ganz gut lernen. Aber wie sieht's denn wirklich im Herzen aus? Das kann eine ganz andere Geschichte sein. Und hier haben wir die Verheißung in dieser Seligpreisung, diejenigen, die ein reines Herz haben, die werden Gott schauen. Das ist eine richtig gute Verheißung. Gott zu sehen, Gott zu schauen, das hat auch etwas mit seiner Herrlichkeit zu tun. Diejenigen, die ein reines Herz haben, denen offenbart sich Gott. Die bekommen Einblick in Geheimnisse Gottes. Denen kommt Gott nahe. Die kriegen mehr von Gottes Wesen offenbart. Aber es hat was mit der Reinheit des Herzens zu tun. Wenn ich mein Herz nicht rein habe, Und auf der anderen Seite wünsche ich mir aber mehr von Gott und Gottes Nähe und dass ich irgendwie tolle Sachen erlebe und dass ich irgendwie mit Gott gut unterwegs bin, dann passt das nicht zusammen. Aber diejenigen, die ein reines Herz haben, haben die Verheißung, dass Gott sich ihnen zeigt. Nicht erst in der Ewigkeit, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, ja, da auch, aber auch in unserem irdischen Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist diese Verheißung da, Gott gibt denjenigen mehr, die ein reines Herz haben. Die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Gott der Vater sandte Jesus seinen Sohn auf die Erde, um die Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Das heißt, Gott der Vater wollte Frieden stiften in der Beziehung zwischen den Menschen und ihm selbst. Und Jesus, er war derjenige, der das durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha, das sollte er als Auftrag ausführen. Er war derjenige, der den Frieden mitgebracht hat und mit initiieren sollte. Letztendlich entspringt dieser Wunsch, Frieden zu stiften, dieser Wunsch nach Versöhnung entspringt dem Herzen Gottes. So, und wenn da ein Vater ist, ein Vater im Himmel, der das auf seinem Herzen hat, dann möchte dieser Vater im Himmel, dass die Kinder ihn nachahmen. Und das kennen wir alle, die Kinder haben. Wenn wir Eltern was machen, das Natürlichste ist, dass die Kinder das einfach auch machen. Ob das jetzt gut und hilfreich ist oder nicht, aber die kopieren dich. Die kopieren dich einfach. Und Jesus, er wünscht sich von seinen Nachfolgern, dass seine Nachfolger Friedensstifter sind, genauso wie er Friedensstifter ist hier auf dieser Erde und wie sein Vater im Himmel Frieden bringen möchte und gebracht hat auf diese Erde durch Jesus Christus. Und dieser Frieden hat unterschiedliche Facetten. Dieser Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Streit, sondern dahinter steckt dieses Verständnis von dem hebräischen Shalom, dieser Friede, der allgemeines Wohlergehen bedeutet. Das heißt, wenn Jesus davon spricht, dass wir Friedensstifter sein sollen, das heißt nicht nur, dass wir Streit schlichten sollen, okay, das gehört dazu, sondern dass wir grundsätzlich Menschen sein sollen, die das Wohl anderen Menschen bringen und die auch Versöhnung mitbringen und Versöhnung schaffen durch unsere Worte und durch unser Leben von Mensch und Gott. Also genau das tun, was Jesus auch getan hat, versuchen Menschen zusammenzubringen mit ihrem himmlischen Vater. Das sind so zwei Facetten, die hier von Jesus gewollt sind. Das heißt, Menschen in den Frieden mit Gott rufen, letztendlich auch durch das Weitergeben von dieser frohen Botschaft, ja, Frieden zu stiften, aber dann auch Menschen zusammenzubringen als Folge auch von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Manchmal kann man als Friedensstifter zwischen die Fronten geraten. Manchmal ist das so bei den Blauhelmsoldaten, das kennen wir vielleicht, ja, das sind dann Kriegsparteien, die irgendwie, ja, normalerweise sich bekriegen würden, und die Blauhelmsoldaten als die Friedensstifter, die sind mittendrin und die kriegen vielleicht von beiden Seiten was auf die Mütze. Und das fühlt sich nicht immer toll an und das fordert auch enorm heraus. Und das ist auch so im geistlichen Sinne, auch im kleinen, im menschlichen Sinne, dass diejenigen, die Frieden stiften wollen, die setzen sich auch aus den anderen Menschen und dem, was die anderen Menschen mitbringen. Und das ist nicht immer nur angenehm. Es ist nicht immer so, dass die Leute jubeln, irgendwie, wenn da Friedensstifter kommen, sondern die sind vielleicht auch erstmal genervt und reagieren mit Ablehnung. Und das ist eine Herausforderung. Die Frage ist für uns, ob wir auch bereit sind, diese Aufgabe, diesen Auftrag von Jesus zu nehmen und zu sagen, okay, ich möchte gerne Friedensstifter sein, aber ich bin auch bereit dazu, dass mich dieser Auftrag etwas kostet. Ich bin bereit dazu, dass ich mich investiere, da wo Menschen Jesus noch nicht kennen, da muss man sich irgendwie investieren, ja, und da muss man schauen, was kann ich denn tun, und dass man dafür betet und dass man versucht zu reden und zu umwerben, aber auch da, wo Zwistigkeiten sind und wo Herausforderungen sind im zwischenmenschlichen Bereich, auch da sind wir sehr herausgefordert und auch da kostet es uns etwas. Die Frage ist, ob wir dazu bereit sind, da hineinzugehen. Letztendlich kann es auch Schmerzen verursachen bei uns selbst, ja, und dass wir selbst irgendwie auch berührt werden von dieser ganzen Geschichte. Aber Jesus selbst, er ließ sich seinen Friedensstifterdienst etwas kosten. Er ist ans Kreuz gegangen. Es hat sein ganzes Leben gekostet, damit Menschen mit Gott versöhnt sein konnten. Er hielt da nicht zurück. Und er ist unser Vorbild. So lasst uns doch auch da in seinen Spuren unterwegs sein und zu schauen in unserem Umfeld, wo können wir Friedensstifter sein? Wo können wir ein Stück weit das leben, was er uns vorgelebt hat? Ich möchte zum letzten Punkt kommen an dieser Seligpreisungsaufzählung. Das sind zwei Doppelseligpreisungen. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Interessant ist jetzt hier, dass es diese doppelte Seligpreisung ist, die das gleiche Thema berührt. Vorher immer so ganz kurz, ja, diese Statements, diese Aussagen. Und hier merken wir, okay, das verdichtet sich jetzt hier. Einmal ganz normal, sage ich mal, hier Vers 10, so kurz und knapp. Aber dann in Vers 11 das gleiche Thema nochmal, aber auch viel direkter und viel länger. Da sagt Jesus jetzt nicht mehr so allgemein, glücklich zu preisen sind die, sondern auf einmal, glücklich zu preisen seid ihr. Und dann ist es nicht nur knapp, sondern er zieht es in die Länge und er geht da mehr drauf ein. Ich glaube, das ist nicht zufällig, dass Jesus das so gemacht hat, sondern er will ganz bewusst einen Fokus darauf legen und sagen, okay, wir sind hier in der Königskultur, wir sind hier im Reich Gottes unterwegs und ein Teil des Reiches Gottes, der nicht unbedeutend ist, sondern der ihm ganz auf dem Herzen liegt, ist der Punkt, dass es der Normalfall ist, dass Kinder im Reich Gottes, Gläubige, Nachfolger von Jesus, dass sie verfolgt werden. Und da ist er auch wieder mit seinem barmherzigen Herzen dabei und er weiß, was das heißt, wenn man verfolgt wird. Und das ist ihm nicht egal, wenn Menschen um seines Namens willen Verfolgung erleiden und herausgefordert sind an diesem Punkt. Heißt jetzt nicht unbedingt Verfolgung immer bis zum Tod. Hier werden andere Sachen aufgezählt auch, Beschimpfungen, Verleumdungen, Zerstörung des guten Rufes. Und das haben die Christen von jeher erlebt. Die ersten Christen, die haben ihre Gottesdienste gefeiert und die haben Abendmahl gefeiert und dann haben sie auch die Einleitungsworte vorgelesen und das war Teil, ja, dies ist mein Leib und das ist das Blut des Bundes. Und Leute außerhalb, die haben das irgendwie mitbekommen und die haben gedacht, was machen denn diese Christen da? Das hört sich nicht gut an, ja. Also die essen hier Menschenfleisch, die trinken Menschenblut, die haben die Christen verleumdet als Menschenfresser. Ja, die haben über die Christen gesagt, das sind Leute, die bringen Kinderopfer. So, und das mit diesen Statements waren sie konfrontiert in der Gesellschaft. Und das war damals nicht so einfach zu sagen, nee, stimmt ja gar nicht, sondern da hast du einen Stempel drauf gehabt, ja. Und das war Grund, dass dann die Obrigkeit aktiv wurde. Damals, um gegen die Christen vorzugehen. Oder auch so dieser Begriff Liebesmahl für das Abendmahl. Und dann haben die Christen sich so mit diesem Friedenskuss, ja, begrüßt und so. Da haben die Leute in der Gesellschaft gedacht, die feiern da wilde Orgien. So, wenn die zusammenkommen. Christen wurden verleumdet. Von jeher. Und haben Schwierigkeiten bekommen. Wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Nachfolge. Damals bedeutete es ganz oft, dass Leute sozial ausgegrenzt wurden. Wenn du gläubig wurdest und dann hattest du vielleicht eine ganz normal jüdische Familie oder auch später eine heidnische Familie, du wurdest rausgeschoben aus diesem familiären Umkreis. Du warst auf einmal alleine. Du hattest deine neue Familie, deine christlichen Geschwister, aber du warst raus aus deinem ganzen sozialen Kontext. Vielleicht auch aus dem Dorf, ja? Und dann warst du echt alleine und hast geguckt, wo du bleiben musstest. Es hatte auch wirtschaftliche Konsequenzen. So zur Zeit, als die Offenbarung auch geschrieben wurde, auch in der Gegend dort in Kleinasien, wo die Sendschreiben dann hingeschickt wurden und worauf die Sendschreiben sich beziehen. Da war es so, dass Leute, die Handwerker, waren oft in solchen Handwerkergilden zusammengeschlossen. Ja? Und diese Handwerkergilden, die hatten dann auch Götter, die sie angebetet hatten für diese Handwerkergilde, ganz speziell. Und wenn du jetzt Christ warst, du hast dich bekehrt und du warst jetzt, ich sag mal, du warst jetzt Hufschmied, ja, und du hattest da deine Gilde und du hattest dann einen Gott aus dem ganzen Kreis der Götter dort im Römischen Reich, dann musstest du Opfer bringen und musstest dich auch dann zu dieser Gottheit stellen, um in dieser Handwerkergilde deinen Job verrichten zu können. Und wenn die dann ihre Feier gemacht haben, und das waren dann schon auch mehr Orgien und so, und du warst aber Christ und du hast gesagt, ich mach da nicht mit, hatte das die Konsequenz, du warst raus aus deiner Gilde, das heißt, du hast eigentlich dein Geschäft verloren, du warst mittellos, du wusstest nicht mehr, wie du über die Runden kommen sollst. Es stand immer so diese Frage dann auch, als dann der Cäsarenkult eingeführt wurde, wo Cäsar als Gott dann verehrt wurde, wer ist dein Herr? Wer ist der Kyrios? Cäsar oder Christus? Und die Leute mussten sich positionieren, ja? Und je nachdem, was sie dann geantwortet haben, sie hätten ganz einfach sagen können, Cäsar ist der Kyrios, dann wären sie fein raus gewesen. Aber dann wäre ihr Herz nicht rein gewesen, sondern sie hätten nach außen was getüncht, ja, und eine Maske getragen. Wenn sie gesagt haben, Christus ist mein Kyrios, dann hatten sie Probleme zu befürchten. Ja, dann wurden sie ausgegrenzt, dann wurden sie verleumdet, sie wurden rausgeschmissen, sie wurden mit dem Tod bedroht und viele sind gestorben. Es hatte Konsequenzen. Es hatte Konsequenzen damals, wenn du dich zu Christus gehalten hast. Und Jesus, er sagt jetzt hier, diese Menschen, die Verfolgung erleben in dieser Art, die sind glücklich zu preisen. Er sagt dann, freut euch und jubelt, denn solchen gehört das Himmelreich. Freut euch und jubelt. Und da wird's ganz schwer verständlich, ja, so von unserem Denken her. Wie kann das denn sein? Ne? Leute, die so viele Nachteile haben, die ihr Leben lassen und er sagt, freut euch und jubelt. Ich glaube, wir können das ganz, ganz schwer nachvollziehen hier, weil wir das die letzten 70 Jahre nicht kennen in Deutschland. Was ist damit auf sich? Einige kennen das von euch, ja? Einige, ihr seid in Russland groß geworden, teilweise im Gefängnis gewesen. Da hat man was davon gespürt, von dieser Verfolgungsgeschichte. Und ich behaupte auch, dass man spürt diese Freude und diese Kraft in der Verfolgung. Nämlich die ersten Nachfolger von Jesus, die haben sich tatsächlich gefreut, wenn sie verfolgt wurden, weil das war für sie einmal so ein Zeichen der Echtheit ihres Glaubens, aber sie haben auch gesagt, okay, ich folge Jesus nach und Jesus, er ehrt mich jetzt dadurch, dass er mich auch an seiner Verfolgung teilhaben lässt. Ich bin mit dabei auf seinem Weg zum Kreuz. So, ja, also Jesus musste sterben, er wurde da verfolgt und ich bin sein Nachfolger, ich gehe den ganzen Weg mit ihm. Und er ist aber an meiner Seite. Wir gehen gemeinsam. Wir sind eins. Sie haben es als ganz starke Einheit mit Christus erlebt, wenn sie verfolgt wurden. Es war für sie sowas wie eine Ehre, dass sie wert erachtet wurden, dass sie für den Namen Jesu leiden durften. Können wir schwer nachvollziehen. Aber damals war das sehr präsent in ihrem Leben. Das war für sie letztendlich eine Chance, eine Möglichkeit, ihre Treue Jesus gegenüber zu zeigen, wie sehr sie ihn lieben, dass sie auch bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen und auch wirklich zu leiden und auch zu sterben. Ich möchte uns für diesen Punkt sensibilisieren. Ich weiß nicht, wie lange noch wir diese Freiheit hier in Deutschland und in Europa haben werden, wie sie jetzt noch ist. Wer mit offenen Augen durch die Gegend geht und die Nachrichten liest und schaut und so und sich mit Sachen beschäftigt, der stellt fest, dass die Gesellschaft immer antichristlicher wird und dass Tendenzen da sind, wo Christen mit komischen Augen betrachtet werden. Ja, also entweder sind es nur die Spinner, ja, die einfach ein bisschen alt drauf sind in ihren Werten. Aber durchaus gibt es da auch andere Tendenzen, wo dann gesagt wird, das sind gefährliche Fundamentalisten, ja, die dann auf eine Stufe gestellt werden mit Terroristen aus dem Islamismus, so die wirklich gefährlich sind und die Anschläge machen und so. Und irgendwann wird das Ganze kippen, ist meine Meinung. Das heißt, diese Verfolgungstendenzen werden eher zunehmen. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber ich möchte uns sensibilisieren für diesen Punkt, dass wir das nicht ausklammern aus unserem westlichen Denken. Dass wir nicht denken, wir sind fein raus und weltweit ist zwar die größte Christenverfolgung, die es je gab. Ja, Open Doors hat einen Bericht veröffentlicht, dass da bis zu 200 Millionen Christen verfolgt werden. Jetzt, gerade jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden auch was davon spüren. Wir können froh sein, wenn es nicht so ist, aber wenn es zunimmt, dann lass uns bereit sein und lass uns dieses Thema auch für uns betrachten und nicht wegschauen, weil es irgendwie nicht so angenehm ist. Letztendlich gilt hier diese Verheißung, dass wir uns freuen dürfen und jubeln dürfen. Letztendlich wartet die große Belohnung auf die, die treu sind und die mit Jesus da unterwegs sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Ich möchte euch ein Bild zeigen, abschließend, von einem Christen, der vor uns diesen Weg gegangen ist, Bischof Polycarp von Smyrna, recht am Anfang der Kirchengeschichte. Er kannte wahrscheinlich noch den Apostel Johannes und war auch von ihm, ja, geprägt worden, geboren um 69 nach Christus. Und er war in Smyrna, im heutigen Izmir, war er Bischof und hat da einen wertvollen Dienst getan. Und er stand irgendwann vor dieser Frage, sage ich Christus ab, dann darf ich noch leben, oder halte ich mich zu Christus, dann muss ich sterben. Und er hat dann im Alter von 86 Jahren vor den römischen Autoritäten dann Folgendes gesagt, wo er vor der Wahl stand. Er hat gesagt, 86 Jahre, so war er damals alt, 86 Jahre diene ich ihm, Jesus, und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Und dann ist ein Gebet überliefert, was er damals gebetet haben soll. Herr, Gott, Herrscher des Alls, Vater deines geliebten und gepriesenen Knechtes Jesus Christus, durch den wir Kenntnis von dir erhalten haben, Gott, der Engel und Mächte der ganzen Schöpfung und des ganzen Geschlechtes der Gerechten, die vor dir leben. Ich preise dich, dass du mich dieser Stunde für würdig erachtet hast, da ich nun zur Schar der Märtyrer gezählt werde und am Kelch deines Christus teilhaben darf zur Auferstehung des ewigen Lebens von Seele und Leib zur Unverweslichkeit durch den Heiligen Geist. Mit einem reichen und dir wohlgefälligen Opfer möchte ich heute unter sie eingereiht werden, mit einem Opfer, wie du es mir im Voraus bestimmt und verkündet hast und wie du es nun erfüllst, du wahrhaftiger Gott, der die Lüge nicht kennt. Dafür und für alles lobe ich dich. Ich preise und verherrliche dich mit dem ewigen hohen Priester Jesus Christus im Himmel, deinem geliebten Sohn und Knecht. Durch ihn ist dir mit ihm und dem Heiligen Geist die Ehre jetzt und in Zukunft und in Ewigkeit. Amen. Und als er das Gebet gesprochen hatte, war er schon auf dem Scheiterhaufen und wurde der Scheiterhaufen danach angezündet. Und dann gibt es Berichte, die davon sprechen, dass er nicht verbrannte und dass er irgendwie bewahrt blieb und dann die Soldaten letztendlich ihm aber einen Dolch dann in den Körper hineingestoßen haben. Wie das auch immer konkret lief, bei manchen Sachen ist man sich da unsicher, aber dieser Bischof von Smyrna, Polycarp, er hat mit seinem Leben bezahlt. Er war Jesus treu bis zum Ende. Er ist diesen Weg gegangen in der Verfolgung und er hat Jesus letztendlich gedient und erlebt bis zum Ende. Ich möchte uns einladen, aufzustehen. Diese Königskultur, von der Jesus spricht, diese Seligpreisungen, die sind malt ein buntes Bild von dem Leben mit Jesus und wie wir leben sollen. Vielleicht bist du an diesem Punkt heute irgendwo herausgefordert, angesprochen worden, wo du dich fragst, okay, bin ich wirklich auf dieser Spur? Oder hält da irgendwas zurück? Vielleicht fühlst du dich herausgefordert an dem einen oder anderen Punkt. Vielleicht auch noch von letzter Woche, wenn du dich damit beschäftigt hast, wo du stehst. Ich möchte uns einladen, wenn wir jetzt eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung haben, dass du Gott Antwort gibst und dass du sagst, Jesus, du bist so anders als ich, an dem Punkt vielleicht. Und da bin ich so herausgefordert und spüre so sehr meine Schwäche und vielleicht mein eigenes Ego oder meine eigene Sicht der Dinge. Bitte verändere du mich. Ich möchte mehr dir entsprechen. Ich möchte mehr das leben, was du auf dem Herzen hast. Ich möchte bereit sein, meine Schritte zu gehen, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich möchte nicht einfach nur so leben und dann ist wieder ein Jahr vorbei und so, das ist zu schade. Ich möchte für dich leben. So lad Jesus konkret ein, das, was dir bewusst ist, dass er da an dir wirken kann, dass er dich da verändern kann, dass er dir da begegnen kann, das möchte er gerne tun. Denn er fordert uns nicht nur heraus, dass wir etwas leben, sondern er möchte uns auch die Kraft geben, dass wir an diesen Punkten diese Dinge leben. Er möchte die Energiequelle sein für dieses Leben mit ihm. Ich möchte noch einmal beten mit uns. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass du all das bist, wonach wir uns sehnen. Und ich danke dir, dass du selbst das große Vorbild bist für diese Königskultur in deinem Reich. Du selbst hast alles gelebt. Du selbst spiegelst alles wieder. Herr, und ich bete für uns heute Morgen hier in Bielefeld, im Jahr 2017. Herr, wir sind deine Nachfolger. Wir sind mit dir unterwegs. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du an uns weiterarbeitest, dass du uns herausforderst, dass du uns begegnest, ganz persönlich, dass du hineinsprichst in unser Leben, dass wir mehr deine Qualitäten in unserem Leben widerspiegeln, dass wir mehr in deiner Kraft unterwegs sind, dass wir mehr aus dir heraus leben, dass wir nicht in unserer eigenen Kultur, in unserem eigenen Denken unterwegs sind, sondern dass wir geprägt sind von dir, dass wir die Reich-Gottes-Kultur in uns haben. Herr, und so bete ich um dein Wirken an uns, gerade jetzt. Danke, dass du reden wirst. Danke, dass du handeln wirst. Danke, dass du nah bei uns bist an diesem Morgen. Alle Ehre sei dir. Amen.